Hallo und herzlich willkommen zu unserer exklusiven Live-Berichterstattung vom Roten Teppich hier in Speyer. Heute ist ein historischer Tag, denn Kaiser Konrad II. Legt den Grundstein für den großartigen Speyerer Dom. Angeblich soll er die größte Kirche werden, die die Menschheit je gesehen hat. Ein wahres Wunderwerk der Baukunst.
Ja, und nicht zu vergessen, am Morgen hat Konrad schon den Grundstein für das Kloster Limburg bei Dürkheim gelegt, das ja auch besonders beeindruckend werden soll. Der Mann hat wirklich Energie für zwei.
Ja, ganz genau. Ein wahrer Marathon-Grundsteinleger sozusagen. Und da kommt er auch schon, der Mann des Tages, Kaiser Konrad II. Zusammen mit seiner bezaubernden Frau, Kaiserin Gisela von Schwaben.
Oh, sie sieht einfach umwerfend aus. Schau dir nur dieses Kleid an. Ein Traum in Königsblau, bestickt mit goldenen Lilien. Sehr elegant, aber mit einem Hauch von, ich lege heute einfach mal zwei Grundsteine.
Absolut. Sie weiß eben, wie man einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Ich habe gehört, das Kleid ist von dem angesagtesten Designer am Hof, Hugo von der Seidenstraße.
Ja, der Kerl ist ein Genie. Er hat ja auch das Kleid für die Krönung des Papstes entworfen. Erinnerst du dich?
Natürlich. Und da ist auch schon Kaiser Konrad II., der Superstar der Baustellen. Konrad, ein kurzes Wort für unsere Zuhörer. Wie fühlen Sie sich nach diesem epischen Doppelschlag?
Nun, es ist ein großer Tag für das Reich und für mich persönlich. Zwei Grundsteine an einem Tag, das ist wahrhaft ein denkwürdiges Ereignis.
Unglaublich. Und wie geht es Ihrer edlen Frau, der Kaiserin?
Oh, es ist ein wunderschöner Tag und ich bin so stolz auf meinen Mann. Er ist wirklich unermüdlich, nicht wahr?
Absolut. Und wir lieben Ihren Stil, Gisela. Dieses Kleid ist einfach atemberaubend. Aber verraten Sie uns, wie haben Sie es geschafft, dass nach diesem schnellen Ritt von Dürkheim bis nach Speyer Ihr Haar so gut gehalten hat?
Ha, wisst ihr, als Reisekaiserin bin ich das gewohnt. Nach einiger Zeit entwickelt man da so seine Technik.
Nun, der Tag ist noch nicht vorbei. Was steht als nächstes auf dem Programm, Eure Majestät?
Nun, ich denke, ich werde mir erst einmal eine kleine Pause gönnen. Es ist kein einfacher Job, aber jemand muss es ja tun.
Und das tun Sie mit Bravour. Vielen Dank für das Gespräch und genießen Sie den Rest des Tages.
Und wir genießen weiterhin die Festlichkeiten hier in Speyer. Bleiben Sie dran, wir haben noch viele spannende Highlights für Sie.
Das war's für den Moment von uns. Zurück ins Studio und wir sehen uns bald wieder live vom Roten Teppich hier in Speyer.
Zwei Society-Reporterinnen am roten Teppich, als Kaiser Konrad II. Den Grundstein für den Speyerer Dom gelegt hat? Zugegeben, wir haben da ein bisschen was dazu erfunden. Tatsächlich wissen wir noch nicht einmal, wann genau Kaiser Konrad den Grundstein für den Speyerer Dom gelegt hat. Geschweige denn, ob es am gleichen Tag auch in Bad Dürkheim geschah. Und auch Kaiserin Gisela haben wir in unserem Hörspiel vermutlich etwas falsch dargestellt. Erstens war der Designer Hugo von der Seidenstraße natürlich frei erfunden. Zweitens war Gisela von Schwaben eine der einflussreichsten Frauen des Mittelalters. Ach ja, über einen schwäbischen Dialekt wissen wir übrigens auch nichts. Hier können wir uns höchstens auf unsere künstlerische Freiheit berufen. In dieser Folge klären wir, was wir wirklich wissen über die Erbauung des Speyerer Doms und über Kaiser Konrad. Mein Name ist Timo Benz und das ist die Kathedrale der Kaiser. Macht und Mythos im Speyerer Dom. Der erste Teil des Intros dieses Podcasts, das ihr eben gehört habt, das hier. Ist ein musikalisches Zitat. Es ist aus dem Ostergesang Victime Paschali Laudes. Den Text dazu hat ein Mann namens Vipo geschrieben. Victime Paschali Laudes wird übrigens heute noch gesungen. Wie zum Beispiel hier, in der Osternacht im Speyerer Dom. Wipo war Hofschreiber am Hof Konrads II. Von ihm wissen wir deshalb einiges über den Salierkaiser. Zwar in einer extrem geschönten Form, aber immerhin ist es eine unmittelbare Quelle. Von einer Grundsteinlegung in Speyer und Bad Dürkheim gleichzeitig liest man bei Wipo allerdings nichts. Die Legende vom sogenannten Konradsritt hält sich trotzdem eisern. Demnach soll am 12. Juli 1030 Kaiser Konrad II. Die Grundsteine des Klosters Limburg bei Bad Dürkheim und des Speyerer Doms an nur einem Tag gelegt haben. Fragen wir doch mal einen Experten. Bernd Schneidmüller ist Seniorprofessor für mittelalterliche Geschichte an der Uni Heidelberg und einer der Top-Experten, was die salischen Herrscher angeht.
Ja, wir haben eben vom Konradsritt gehört. Was ist denn dran an dem Mythos Konradsritt?
Der Konradsritt, das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, die tatsächlich schon im Mittelalter ihren Ursprung hat. Aber wir Historiker sagen, das ist höchst unwahrscheinlich. Denn dass überhaupt an einem 12. Juli, vielleicht 1030, dieser Ritt stattgefunden haben könnte, geht schon deshalb nicht, weil Konrad II. Den ganzen Sommer über in Ungarn war. Damit fängt es schon einmal an. Die Möglichkeit, dass man an drei Kirchen gleichzeitig einen Grundstein an einem Tag legt, ist schon verwunderlich, ist für nicht völlig ausgeschlossen. Ein König schafft das, 30 Kilometer am Stück zu reiten. Aber wir müssen eher davon ausgehen, dass diese Geschichte uns eine ganz andere Botschaft erzählen will, nämlich, dass die Gründung des Klosters Limburg und die Grundlegung des Speyerer Doms in einem gewissen zeitlichen Zusammenhang sind. Das heißt, irgendjemand hat diese Geschichte 300 Jahre später, 200 Jahre später erfunden, um zu zeigen, wie eng Konrads Fürsorge für Limburg und Speyer zusammenhing. Schön an der Geschichte ist übrigens noch, dass in der ersten Überlieferung, die kommt aus dem 13. Jahrhundert, steht, dass Heinrich diesen Weg angeblich vollkommen nüchtern absolviert hat. Das heißt, es war ein Fastentag für diesen König und Kaiser, sodass man sich diese fromme Demut damals jedenfalls eigentlich noch frommer vorstellte.
Wie sah denn Speyer aus, als Konrad II. Den Speyerer Dom gebaut hat oder hat bauen lassen?
Speyer war ein kleiner Ort. Wir haben keine genauen Bevölkerungszahlen. Wir müssen uns aber Speyer sehr, sehr klein vorstellen, mit einer kleinen Bevölkerung. Eine Bischofsstadt immerhin, die im Wesentlichen aus Holzhäusern bestand, eher kleinen Holzhäusern. Es gibt eine schöne Quelle aus dem späten 10. Jahrhundert, die sagt, Speyer ist eine Kuhstadt. Da merkt man schon in diesem Begriff Kuhstadt die Idee, dass die Menschen, die dort lebten, eigentlich immer noch von der Landwirtschaft lebten, ihr Vieh auf die Weide trieben, ihre Äcker bestellten. Also eine sehr, sehr einfache Stadt, vielleicht eine der ärmsten Bischofsstädte überhaupt im Reich. Und das hat den Boden bereitet, dort was ganz Großes hinzustellen.
Was ganz Großes wollte Konrad hinstellen. Und ja, das ist ihm auch gelungen. Der Speyerer Dom war damals die längste Kirche der Welt. Doch wie viel ist davon noch übrig? Das weiß sicher Christoph Maria Kohl. Als Domkustos ist er der Hausherr im Dom.
Wenn ich meine große Domführung mache, dann fange ich immer an der Nordseite des Doms an und lasse die Leute die Wand entdecken. Und frage nach verschiedenen Epochen von Mauern, verschiedenen Arten von Mauerwerk und was ist älteste und was ist jüngste. Und die meisten entdecken das jüngste. Das ist nämlich das, was Originalton Konrad II. Dann ist. Das heißt, die Mauer, die über der Afra-Kapelle steht und bis zu dem naheliegenden Portal, dem Benno-Portal, und dann ein kleines Stück Mauer, das genauso aussieht, kurz vor dem Westbau, das ist noch Konrad II., Originalsubstanz von dem sogenannten Bauspeyer I, also das, was er an Dom gebaut hat. Und auf der gegenüberliegenden Seite, die südliche Seitenschiffwand, ist komplett aus dieser ersten Zeit. Und da sieht man am besten auch, wie die Art war, damals die Wand zu gestalten. Das war einfacher als später. Aber gerade im südlichen Seitenschiff sieht man, das hat was, das sieht schön aus. Und natürlich ist der ganze Grundentwurf des Doms insgesamt die Idee von Konrad. Daran ist nicht mehr viel geändert worden später, außer dass man schöner gemacht worden ist. Aber der Grundriss und die Größe, die Ausrichtung nach Osten. Und natürlich ist er dann damals auch weil er relativ früh gestorben ist, 1039, in der Baustelle beerdigt worden. Und sein Grab war das erste, was dann im noch längst nicht fertigen Dom, 61 war die Weihe, dann schon als erstes im Boden dann eingelassen war.
Wie sah der Dom denn damals aus? Wie kann man sich das vorstellen?
Also Bauspeier 1 war für die damaligen Menschen, wie man überlegt, die haben da in kleinen Häusern und Hütten gelebt. Speyer war ja noch längst nicht so groß wie heute. Der damalige Bischof hat hinterlassen schriftlich, dass Speyer ein Kühdorf wäre, also da war wenig los. Und für die Leute von damals muss die Baustelle allein schon ein halbes Wunderwerk gewesen sein. Und dann haben die gebaut und immer noch gebaut und es wird höher und es wird noch ein bisschen länger als der ursprüngliche Plan. Und dann wuchs das, wenn man überlegt, das waren ja über 30 Jahre Bauzeit bis zur Weihe. Auch wenn die Mauer, die Art zu mauern, bei Konrad II. Schlichter war als später, war das für die Menschen unfassbar, dass man sowas bauen kann. Und für die wenigen Speyerer, die sonst nichts anderes gewohnt waren als ihre kleine Bischofskirche, auf jeden Fall. Und das war auch so in der ersten Gestalt des Doms wirklich ein harmonisches Bauwerk mit einer ganz großen Ausstrahlung. Wenn wir heute noch Bauspeyer 1 hätten, bräuchte man es da nicht zu verstecken.
Es gab vor dem Speyerer Dom, den Konrad bauen ließ, schon mal eine Bischofskirche in Speyer. Doch davon ist heute ja nichts mehr übrig. Denkmalschutz war damals noch kein Ding, oder?
Es gab zwei Vorgängerbauten im Süden des Doms, jeweils also ein bisschen weiter weg. Nicht nur die beiden sind verschwunden, die sind auch bisher nicht ergraben, dann hätten wir vier hier Großbaustelle, sondern es ist ja auch so, dass leider Gottes die ganzen Anbauten an den Dom samt dem Kreuzgang inzwischen verschwunden sind. Wir haben sie nur auf dem Boden eingelassen durch andersfarbige graue Pflastersteine, dass man das sieht, wo der Grundriss war früher. Aber am 19. Jahrhundert noch ist der Kreuzgang abgerissen worden, der gotische Kreuzgang, weil Denkmalschutz damals noch nicht so richtig Mode war, zumindest nicht in der Weise, wie wir es heute pflegen.
Ja, heute sieht das ein bisschen anders aus. Dombaumeisterin Hedwig Trabig, die für die Denkmalpflege zuständig ist, geht da ganz anders ran. Wir haben sie ja schon mal im ersten Teil unseres Podcasts kennengelernt. Jetzt gehen wir mit ihr in die Krypta, wo noch Malereien aus der Zeit Konrads II. Sind.
Ich finde das im Übrigen auch eine ganz spannende Stelle, weil das ist hier in der Krypta die einzige Stelle, wo wir noch alte, originale, mittelalterliche Malerei haben. Und man muss sich den Dom ja auch ausgemalt vorstellen.
Ja.
Das haben wir nirgendwo, wo wir das noch sehen. Also man kann in dem Bogenfeld noch eine kleine Blüte unten erkennen und in dem Randbereich eher eine Art Gelande. Und ansonsten wüsste ich jetzt keine weitere Stelle, wo das so offensichtlich ist, dass wir tatsächlich noch einen Originalbefund haben. Ja. Das ist bei unseren Maßnahmen auch immer wichtig, dass, wenn wir die vorbereiten, dass wir auch Befunduntersuchungen machen im Vorfeld, dass wenn wir dann eine Maßnahme richtig beginnen, dass wir nicht dann in die Not kommen, oh Mist, das haben wir gar nicht gesehen, jetzt ist es weg. Und das passiert mal schnell auch, dass man dann vielleicht eine Schale sich ablöst und dann der Befund verloren geht. Also es ist ja, zwar keine Absicht, aber es kann durchaus passieren und deswegen muss man in Vorarbeit da schon genau hingucken und dann weiß man auch, welche Stellen kritisch sind oder die besonderes Augenmerk haben müssen oder wo man mit besonderer Vorsicht dran müsste.
Ja, das wäre sehr ärgerlich, wenn man plötzlich 1000 Jahre alte Gemälde aus Versehen übermalen würde. Gut, dass da gründlich geschaut wird. Geht es euch eigentlich wie mir? Fragt ihr euch auch, warum hat Konrad diesen Dom ausgerechnet in Speyer bauen lassen, wo doch in den Quellen von einer Kuhstadt die Rede ist? Vielleicht kann uns Bernd Schneidmüller das beantworten. Ihr erinnert euch, der Professor vom Anfang der Folge.
Die Salier sind von ihrer Herkunft her sehr eng mit dieser Region am Rhein verbunden, also im Wesentlichen am Anfang auf Worms konzentriert. Sie verlieren Worms in einer inneren politischen Auseinandersetzung mit dem letzten Kaiser, mit Heinrich II. Sie werden, wir würden sagen, fast heimatlos durch diese Situation. Und als Konrad II. Dann zum König aufsteigt, braucht er eine königliche Gründung und nach Lage der Dinge kann das eigentlich nur Speyer sein, vielleicht neben der Salierburg Limburg. Das heißt, er setzt hier an, in einer Bischofsstadt, die alt und ehrwürdig und arm und klein ist. Das heißt, hier kann sich der neue Stifter auf Ewigkeit verherrlichen lassen.
Nach der Fertigstellung des Speyerer Doms war Speyer ja sicher keine kleine Kuhstadt mehr, oder?
Speyer ist ganz groß herausgekommen im 11. Jahrhundert. Der Dom wird zur größten romanischen Kathedrale dieser Zeit. Und am Ende des saalischen Jahrhunderts gibt es einen zeitgenössischen Chronisten, einen Normannen, der schreibt, Speyer ist die Hauptstadt Deutschlands. Metropolis Germaniae heißt das im Lateinischen, die Hauptstadt Deutschlands. Das ist nicht unser Hauptstadtbegriff, wie wir das von Berlin her kennen, aber es zeigt, dass Speyer wirklich der große Herrschaftsmittelpunkt geworden ist. Und dieser Wechsel von der Kuhstadt zur Hauptstadt ist das Ergebnis eines Jahrhunderts saalischer Fürsorge.
Konrad II. Hat Speyer also erst zu dem gemacht, was es heute ist? Doch wer genau war dieser Konrad, von dem wir die ganze Zeit reden? Eigentlich hieß er ja gar nicht Konrad, denn geboren wurde er um 990 als Kuno. Er nahm den Namen Konrad wahrscheinlich zu Ehren seines Ahnherrn Konrads des Roten an, der 955 in der Schlacht auf dem Lechfeld gegen die Ungarn kämpfte. Konrad stammte aus dem hochadeligen Geschlecht der Salier, die aus der Gegend um Worms kommen. Er wuchs in, heute würde man sagen, schwierigen Verhältnissen auf, da er früh seine Eltern verlor. Sein Vater starb und seine Mutter ließ ihn zurück, was dazu führte, dass er von einem Bischof namens Burchard von Worms erzogen wurde. Dieser prägte Konrads Verständnis von Gerechtigkeit und Gleichheit vor dem Gesetz, heißt es in alten Quellen. Nach dem Tod von Kaiser Heinrich II., der keine Nachkommen hatte, wurde Konrad am 8. September 1024 zum König des Ostfrankenreichs gewählt und im Mainzer Dom gekrönt, um die Nachfolge anzutreten. Seine Herrschaft war gekennzeichnet durch den Versuch, die monarchische Autorität zu stärken und die Einheit des Reiches zu fördern. Er setzte sich für die Einhaltung von Recht und Gesetz ein und strebte danach, das Reich von Hamburg bis Neapel zu regieren. Konrad II. War bekannt für seine Gerechtigkeit und seinen Sinn für Verantwortung. Alte Quellen beschreiben ihn als weise und charakterfest, was ihn in der Wahrnehmung seiner Zeitgenossen von vielen anderen Herrschern unterschied. Im Jahr 1027 wurde Konrad II. In Rom zum Kaiser gekrönt, was seine Machtstellung im Heiligen Römischen Reich weiter festigte. Unter seiner Herrschaft gelang es ihm, die Kontrolle über Italien und Burgund zu erlangen, wodurch er als einer der ersten Kaiser der drei Reiche bekannt wurde. Verheiratet war Konrad mit Gisela von Schwaben. Gisela spielt eine wichtige Rolle in Konrads Herrschaft und war eine einflussreiche Persönlichkeit. Sie sicherte ihm durch eine geschickte Heiratsstrategie die Machtposition seiner Familie im Reich. Außerdem war sie als eine seiner wichtigsten Beraterinnen tätig. So vermittelte sie in einigen wichtigen Konflikten und handelte sogar selbst einmal einen Frieden aus.
Die Ehefrau Gisela war für Konrad II. Unglaublich wichtig. Es ist eine der besten Partien, so würden wir heute sagen, die man überhaupt im Reich finden kann. Gisela war bereits zweimal verheiratet, zuletzt mit dem Herzog von Schwaben. Damit gehört sie dem höchsten Adel im Reich an. Aber was noch wichtiger ist, sie ist eine Nachfahrin Karls des Großen. Und das betonen die Quellen auch immer wieder, dass durch die Gisela Karl der Große wieder auf den Thron des Reichs kommt. Und deshalb ist von der Herkunft her Gisela eine gute Partie. Aber wir merken auch, wie Gisela sich immer wieder in das politische Handeln ihres Mannes einschaltet. Eine äußerst tatkräftige Königin und Kaiserin.
Also kann man sagen, der Machtanspruch Konrads II. Rührt auch von seiner Frau her?
Konrad II. War von seiner Herkunft her zwar ein wichtiger Mann, er stammt von Otto dem Großen ab, aber die Zeitumstände bedingten es, dass er politisch fast marginalisiert war. Er kommt aus einer ganz ungünstigen Ausgangsposition und deshalb ist diese Ehe mit Gisela und der daraus hervorgehende Sohn Heinrich III., vielleicht 1017 geboren, für ihn eigentlich die Grundlage des Durchbruchs.
Welche Rolle hatte denn damals eine Kaiserin? Kann man sich das vorstellen wie Queen Camilla, die auf Termine geht und Hände schüttelt?
Ja, die wichtigste Rolle einer mittelalterlichen Herrscherin ist zunächst mal Kinder zu gebären und damit die Dynastie sicherzustellen. Aber wir beobachten in der Zeit um 1000 etwas ganz Merkwürdiges und Wunderliches, dass nämlich drei Kaiserinnen nacheinander, die heißen Theophanu, dann gibt es eine Kunigunde, das ist die Ehefrau Heinrichs II. Und dann eben Gisela, eine ganz zentrale Rolle spielen. Plötzlich werden die wichtig und in den Urkunden ihrer Männer werden sie Gefährtin im Reich und im Bett genannt. Also diese Doppelung in den lateinischen Urkunden zeigt schon die Rolle der Herrscherin. Sie ist nicht nur die Gefährtin in der Ehe, sondern auch die Gefährtin in der Herrschaft. Und deshalb hat gerade Gisela erheblichen Anteil an den politischen Entscheidungen ihres Mannes, mehr als Beratung. Sie hat Anteil und sie ist Gefährtin.
Bereits drei Tage nach seiner Königswahl, nämlich am 11. September 1024, stiftete Konrad dem Speyerer Domkapitel eine größere Schenkung. Obwohl ihm Speyer offenbar sehr wichtig war, man geht davon aus, dass der Dom schon früh als Grablege geplant war, gibt es nur einen einzigen Beleg für einen Besuch Konrads in Speyer. Wer weiß, vielleicht wollte er ja einfach den Geldbeutel des Domkapitels schonen. Immerhin kostet die Verpflegung eines kaiserlichen Hofstaats schon einiges. Nicht nur in Speyer hat Konrad eine Kirche gebaut. Wir haben es ja schon am Anfang dieser Folge gehört. Laut der Legende des Konradsritts soll der Kaiser am selben Tag auch den Grundstein des Klosters Limburg gelegt haben. Ob es nun am selben Tag war oder doch wann anders, das wissen wir leider nicht. Fest steht aber, Konrad hat auch das Kloster Limburg beauftragt. Vorher stand dort die Salierburg Limburg, die das Isenachtal militärisch absicherte. Später übernahm diese Funktion die Hardenburg. An der Stelle der Limburg ließ Konrad ein Kloster bauen, die Benediktinerabtei Stift zum Heiligen Kreuz. Inoffiziell wird es aber auch noch 1000 Jahre später Limburg genannt. Das Kloster Limburg war das Hauskloster der Salier. Die Mönche dort sollten für das Seelenheil der kaiserlichen Familie beten. Übrigens gibt es auch eine Geschichte von Konrad, die sich dort abgespielt hat, die auch heute noch Konsequenzen hat. Wie viele Sonntage hat eigentlich der Advent? Diese Frage stellten sich im Mittelalter viele, denn ganz so klar wie heute war es damals noch nicht. Es gab vor allem regionale Unterschiede darin, ob der Advent nun 5, 4 oder 6 Sonntage haben sollte. Festgelegt war nur, dass die Adventszeit 4 Wochen lang sein soll. Das hatte 400 Jahre zuvor Papst Gregor der Große festgelegt. Die 4 Sonntage sollten symbolisch für die nach der Bibel errechneten 4000 Jahre stehen, die die Menschheit seit dem Sündenfall auf den Erlöser warten musste. Lange stritten sich Theologen über diese Frage. Doch wann die 4 Wochen anfangen und aufhören, sprich welche Sonntage dazu zählen, wurde nicht festgelegt. Richtig kompliziert wurde es, wenn Weihnachten mal auf einen Montag fiel. Dann nämlich stellte sich die Frage, ob Heiligabend gleichzeitig ein Adventssonntag sein kann? Diese Konstellation ergab sich unter anderem auch im Jahr 1038. Kaiser Konrad II. War am 26. November jenes Jahres bei seinem Onkel zu Besuch, dem Straßburger Bischof Wilhelm. Dort ereignete sich eine kuriose Szene, die als Straßburger Adventsstreit in die Geschichte einging. Bischof Wilhelm feierte den ersten Advent. Das gefiel Konrad nicht, denn für Advent war es ihm noch eine Woche zu früh. Er weigerte sich einfach mitzufeiern und reiste weiter in den Norden. Eine Woche später war Konrad in Dürkheim angekommen, wo er bereits kurz nach seiner Königswahl das Kloster Limburg gegründet hatte. Mit seiner Frau, der Kaiserin Gisela von Schwaben, schaffte Konrad einfach Tatsachen und feierte mit Blick auf die Rheinebene den ersten Advent. Um seinen Standpunkt noch zu festigen, berief er dann noch eine Synode ein, zu der die Bischöfe aus Worms, Speyer, Eichstätt, Hildesheim und Verona und Vertreter aus anderen Bistümern kamen. Der Straßburger Bischof Wilhelm konnte sich nicht durchsetzen. Seitdem hat der Advent 4 Sonntage und die Pfalz eine wunderbare Anekdote. Das Ende seines Lebens kam für Konrad überraschend. Der Kaiser lag schwer erkrankt in seinem Bett in Utrecht. Seit Monaten hatte die Gicht seine Kräfte aufgezehrt und die Krankheit, die ihn schon aus Italien mit schmerzenden Gelenken heimkehren ließ, hatte ihm nun endgültig den Rest seiner einstigen Stärke genommen. In seiner Nähe befanden sich seine Familie, darunter Kaiserin Gisela und sein Sohn Heinrich, sowie die versammelten Bischöfe. Die letzten Wochen waren eine Zeit des Rückzugs gewesen. Seit Februar war Konrad zu krank, um sich aktiv um die Regierungsgeschäfte zu kümmern und hatte sich nach Nimwegen zurückgezogen. Die letzten Urkunden seiner Herrschaft waren hier ausgestellt worden. Nun, im Mai 1039, war er nach Utrecht gekommen, wo er bereits von seiner Krankheit gezeichnet das Pfingstfest feiern wollte. Doch der Zustand des Kaisers verschlechterte sich rapide. Am 3. Juni starb Konrad II. Im Kreis seiner Familie. Der Tod kam überraschend und war schneller eingetreten, als viele erwartet hatten. Die allgemeine Ursache wurde der Gicht zugeschrieben, die ihn in den letzten Jahren zunehmend geplagt hatte. Nach seinem Tod wurde Konrads Leichnam im Utrechter Dom aufgebahrt. Die Überführung seines Körpers in die Heimat begann bald darauf. Ein feierlicher Zug, vermutlich auf dem Wasserweg, brachte ihn rheinaufwärts. Entlang des Weges in Städten wie Köln, Mainz und Worms wurde der Kaiser unter großer öffentlicher Anteilnahme in die Kirchen gebracht. Das Volk säumte die Straßen und die Bischöfe sprachen Gebete für den verstorbenen Herrscher. Doch nicht überall herrschte tiefe Trauer. Während einige Berichte von großer Anteilnahme sprechen, bemerkten andere Chronisten, dass die Reaktion in Teilen der Bevölkerung distanziert und emotionslos gewesen sei. Am 3. Juli, genau einen Monat nach seinem Tod, erreichte der Leichenzug Speyer. Hier im Dom, den Konrad selbst hatte errichten lassen, wurde er schließlich beigesetzt. Die Beerdigung war feierlich und von einer großen Prozession begleitet. Wipo, der Hofschreiber, dichtete ein Trauerlied für den Kaiser und betonte die tiefe Trauer, die seinen Tod begleitet haben soll. Kaiserin Gisela starb 4 Jahre später in Goslar. Ihr Leichnam wurde dann ebenso nach Speyer überführt und neben Konrad im Dom beigesetzt. Konrads Tod markierte einen Wendepunkt, doch der Übergang der Herrschaft verlief reibungslos. Heinrich III., der von seinem Vater frühzeitig auf die Rolle des Herrschers vorbereitet worden war, übernahm die Regierungsgeschäfte ohne Widerstand. Die Kontinuität des saalischen Königstums war gesichert und Heinrich führte die Politik seines Vaters in den vorgegebenen Bahnen fort. Von Konrads Enkel, der zunächst nach seinem Großvater benannt wurde, also Konrad, hören wir in der nächsten Folge dieses Podcasts. Besser bekannt ist er aber unter seinem Königsnamen Heinrich IV. Nach dem Investiturstreit, der im sogenannten Gang nach Canossa mündete, ließ er unter anderem den Speyerer Dom zur größten Kirche der westlichen Christenheit ausbauen.
Als man die Gräber 1900 geöffnet hat, hat man die Grabbeigaben der saalischen Kaiser gefunden. Das waren natürlich zum einen die Grabkronen, aber im Grab Heinrichs IV. Hat man noch andere Dinge gefunden.
Das mittelalterliche Königtum unterscheidet sich von unseren Monarchien ganz wesentlich dadurch, dass man sich in höchstem Maße als Beauftragter Gottes, als Beauftragter Jesus Christus und als Beauftragter eigentlich der Heiligen sieht. Deshalb ist es für die Könige so unglaublich wichtig, dass sie nicht nur über ihre weltlichen Großen, sondern gleichzeitig über die Bischöfe herrschen. Ja, sie brauchen ihre Bischöfe als Fürsprecher bei Gott, aber auch als Ausübende von Macht.
Als Bischof ist man nicht Bischof für sich allein, man ist Teil des Kollegiums der Bischöfe weltweit. Deswegen ist diese weltweite Verbundenheit in der Kirche auch etwas sehr, sehr Wesentliches. Ich kann gar nicht mein Bischofsamt für mich alleine sozusagen ausüben. Und der Papst als der Garant dieser Einheit des Ganzen ist letztlich der, der mich zum Bischof hier ernannt hat.
Die Kathedrale der Kaiser – Macht und Mythos im Speyerer Dom ist ein Podcast der Rheinpfalz. Noch mehr Hintergründe zu diesem Podcast und zum Speyerer Dom findet ihr auf www.rheinpfalz.de/dom.